nichts für mich,
denn sie will den
Lollipop, Lollipop, oh Lollipop.
Ihr hört Lollipop, das kunterbunte Kindermagazin, jeden Samstag zwischen 13 und 14 Uhr. Am Mikrofon sind Linus
und Ante
und an der Technik ist Ralf Vogelsberg. Hallo zusammen. Über die Erfindung der Uhr informiert euch Ante Kulle. Warum das Hamelner Schiller-Gymnasium den Namen von Friedrich Schiller trägt, erzählt euch Erik Schilling. Über die Länder mit den meisten Urlaubern berichten Amelie und Jenna. Die Kinder der Hörkiste erzählen euch, was KI ist. Nach den Kindernachrichten und den beiden Charttiteln geht es weiter mit der Serie Recorvo vom Schulradio der Grundschule Bad Münder. Zum Schluss folgen die Veranstaltungstipps. Ihr hört Lollipop, das kunderbunte Kindermagazin, auf Radio Aktiv. Wie spät ist es gerade? Ihr guckt auf eure Uhr oder auf euer Handy und wisst es. Aber wie konnten die Menschen die Uhrzeit früher ablesen? Ante Kulle sagt es euch.
Hallo zusammen. Heute möchte ich euch über die Erfindung der Uhr und wie sie sich zu dem, was wir heute kennen, entwickelt hat, erzählen. Heutzutage sind Uhren gar nicht mehr aus unserem Alltag herauszudenken. Ob digital auf unserem Handy oder analog zum Beispiel als Wanduhr. Doch vor über 5000 Jahren sah das Ganze noch ganz anders aus. Damals orientierten sich die Menschen noch am Lauf der Sonne. Circa 3000 vor Christus entwickelten die alten Ägypter die Sonnenuhr. Die erste richtige Uhr, welche die Zeit mit Hilfe eines Schattens, welcher von einem Stab auf ein Ziffernblatt geworfen wurde, anzeigte. Doch das größte Problem der Sonnenuhr war, dass sie nur funktionierte, wenn die Sonne schien. Also wurde 1500 vor Christus die Wasseruhr entwickelt, welche folgendermaßen funktionierte. Sie bestand aus einem mit Wasser gefüllten Behälter, welcher Löcher im Boden besaß. Dadurch konnte das Wasser über den Tag hinweg abfließen und man konnte anhand des Wasserstandes die Uhrzeit ablesen, so ähnlich wie bei einer Sanduhr. In Indien und Tibet wurden unterdessen Räucherstäbchen zur Zeitmessung verwendet, welche nach und nach abbrannten und so den Lauf der Zeit anschaulich machte. 600 vor Christus gab es dann eine weitere sichere Methode zur Zeitbestimmung, welche ebenfalls von den Ägyptern erfunden wurde. Die Messung der Zeit mit Hilfe von Lotlinien. Dafür wurden zwei Lotlinien auf den Polarstern ausgerichtet, welche eine sogenannte Nord-Süd-Linie bildeten. Wenn nachts die Sterne über diese imaginäre Linie liefen, konnte man nun die genaue Uhrzeit festlegen. Doch all diese Methoden haben noch nichts mit den Uhren zu tun, die wir heute kennen. Die erste mechanische Uhr wurde zur Zeit des Mittelalters von christlichen Mönchen entwickelt. Die erste urkundlich erwähnte Uhr wurde 1335 nach Christus entworfen und befand sich in der Kapelle des Palastes der Visconti in Mailand. Nach und nach verbreitete sich die Technik der mechanischen Uhr, welche nun viel genauer als die früheren Zeitmessungstechniken war, da diese mithilfe eines perfekt abgestimmten Zahnradsystems funktionierte. Doch diese waren damals meist nur an öffentlichen Plätzen aufzufinden. Also wurde im 15. Jahrhundert von Peter Heinlein die Taschenuhr erfunden, welche befestigt an einer Kette war und von jedem in der Tasche herumgetragen werden konnte. Daraus entwickelte sich einige Jahre später dann auch die Armbanduhr. Im 19. Jahrhundert gelang ein weiterer Durchbruch in der Geschichte der Zeitmessung. Die erste digitale Uhr wurde erfunden. Diese konnte die Zeit nun ohne komplizierte Mechaniken anzeigen. Einige Jahre später wurden auch mit der Erfindung des Handys die ersten Smartwatches erfunden, welche man mit seinem Handy verbinden kann und über viele andere Funktionen verfügen, als nur die Zeit anzuzeigen und welche bei den Kunden sehr beliebt sind, da diese auch zum Beispiel den Puls messen oder zur Bedienung des Handys dienen können. Das war ein Beitrag über die Erfindung der Uhr.
Er war ein deutscher Dichter und Philosoph. Die Rede ist von Friedrich Schiller, genauer gesagt Johann Christoph Friedrich Schiller. Das Hamelner Schiller-Gymnasium trägt seinen Namen. Erik Schilling berichtet.
Hallo zusammen. Das Schiller-Gymnasium in Hameln kennt doch eigentlich jeder. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, wer Schiller eigentlich war und warum eine Schule nach ihm benannt ist? Genau darüber möchte ich heute berichten. Friedrich Schiller wurde am 10. November 1759 in Marbach am Neckar geboren. Sein Vater war Soldat und seine Mutter kümmerte sich um die Familie. Schon als Kind ging Schiller zur Schule und lernte viel. Später musste er auf eine Militärschule gehen. Dort sollte er eigentlich Arzt werden. Doch Schiller interessiert sich viel mehr für Geschichten, Gedichte und Theater. Schon während seiner Ausbildung begann er heimlich zu schreiben. Nach seiner Ausbildung arbeitete Schiller zuerst als Arzt. Doch da merkte er schnell, dass seine große Leidenschaft das Schreiben war. Deshalb wurde er Schriftsteller. Seine Geschichten handelten oft von Freiheit, Mut und Gerechtigkeit. Viele Menschen fanden seine Ideen sehr spannend. Eines seiner ersten und bekanntesten Theaterstücke heißt Die Räuber. In diesem Stück geht es um zwei Brüder und den Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit. Ein weiteres berühmtes Werk von Schiller ist Wilhelm Tell. Darin geht es um einen mutigen Mann aus der Schweiz, der sich gegen einen ungerechten Herrscher wehrt. Doch Schiller schrieb nicht nur Theaterstücke, sondern auch Gedichte. Besonders bekannt ist sein Gedicht Oder an die Freude. Viele Jahre später wurde dieses Gedicht sogar von dem berühmten Komponisten Ludwig van Beethoven vertont. Eine besondere Sache in Schillers Leben war seine Freundschaft mit dem Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Die beiden arbeiteten zusammen in der Stadt Weimar und tauschten viele Ideen aus. Dadurch wurde Weimar ein wichtiger Ort für Literatur. Friedrich Schiller starb am 9. Mai 1805 in Weimar. Bis heute gilt er als einer der wichtigsten Dichter Deutschlands. Deshalb wurden viele Schulen, Straßen und Theater nach ihm benannt. Jetzt wisst ihr also, wer Friedrich Schiller war, ein berühmter Dichter, der spannende Theaterstücke und Gedichte geschrieben hat. Und genau deswegen trägt das Schiller-Gymnasium in Hameln seinen Namen. Bis zum nächsten Mal.
Erik Schäling erzählte euch, warum das Hamelner Schiller-Gymnasium den Namen von Friedrich Schiller trägt.
Beim Kindermagazin Lollipop geht es weiter mit den Ländern, die die meisten Urlauber haben. Welche könnten das sein? Das verraten euch Amelie und Jenna.
Frankreich ist ein Land mit den meisten Urlaubern, genauer gesagt 102 Millionen.
Es gibt auch viele Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel der Eiffelturm oder der Mont Saint-Michel, Verdonschlucht, Lavendelfelder in der Provence und der La Petite Venise in Colmar.
Unter anderen Umständen gibt es auch Highlights, von denen das Wichtigste Cannes ist. Das war das Land Frankreich, der zweitbeste mit 93,8 Millionen Urlaubern und Touristen ist Spanien. Im Frühling blühen auch viele Bäume, pink, rosa und natürlich auch ein schönes Grün. Es blühen auch nicht nur Bäume, sondern auch viele schöne Büsche.
Es gibt natürlich wieder Sehenswürdigkeiten, sowie die Moschee von Córdoba und Basilica Nuestra Señora del Pilar und das römische Theater Mérida und die Giralda. Das war das Land Spanien.
Wir berichten jetzt über den Urlaubsort USA. Im Jahr 2024 besuchen rund 72 Millionen Touristen die USA.
Eine richtig bekannte Sehenswürdigkeit ist die Freiheitsstatue, der Zentralpark und das Empire State Building. Die Niagarafälle wandern in Yosemite Nationalpark oder lieber surfen auf Hawaii. Das war das Land USA.
Das waren Amelie und Jenna von den Ländern mit den meisten Urlaubern.
Was ist eigentlich KI? Das haben sich die Kinder der Hörküste auch gefragt und sie haben eine Antwort. Für das Schulradio der Grundschule Bad Münder berichten Clara Eickmeier, Melek Atasava, Emma Zenker, Emma Bendorf, Clara Sigdem, Levi Sturm, Melba Pauksch, Kaya Kreten und Charlotte Barenbrügge.
Hey ChatGPT, wie viele Menschen leben eigentlich in ganz Deutschland?
Zum Jahresende 2025 lebten rund 83,5 Millionen Menschen in Deutschland.
Cool, danke, das ging ja fix.
Na, habt ihr auch schon mal KI genutzt? Wisst ihr überhaupt, was das ist?
Die ganze Welt redet darüber. Wir in der Hörkiste auch.
Kennst du künstliche Intelligenz? Was kann das sein?
Also ich kenne künstliche Intelligenz und künstliche Intelligenz ist, also die Abkürzung ist KI. Und das ist ein Computer, der, wenn du ihm Fragen stellst, meistens das richtig antwortet, aber manchmal auch nicht.
Das ist eine Suchmaschine sozusagen. Also künstliche Intelligenz macht Aufgaben, die man ihm stellt und dann erstellt es Bilder oder andere Produkte, die man so braucht gerade.
Ist AI das gleiche wie KI?
Also KI und AI ist im Sinne das Gleiche, aber KI heißt ja künstliche Intelligenz und ist sozusagen auf Deutsch und AI ist die Abkürzung für künstliche Intelligenz auf Englisch.
Wofür können Schülerinnen und Schüler KI nutzen? Habt ihr Beispiele?
Zum Beispiel hatten wir ein Plakat für die Hörkiste zu erstellen mit ChatGPT und dann haben wir da ein paar Fragen vorbereitet mit dem Leiter der AG. Und dann haben wir die Fragen in ChatGPT reingeschrieben und dann hat ChatGPT ein Bild davon erstellt.
Zum Beispiel bei den Hausaufgaben, wenn manche nicht die Antwort wissen.
Zum Beispiel im Unterricht, weil es gibt ja auch manche Schulen, wo es mittlerweile schon Computerunterricht gibt. Und da darf man eben auch manchmal oder öfters Antworten von KI nutzen.
KI kann man auch nutzen, wenn man zum Beispiel im Unterricht ein Plakat über was erstellen muss.
Man könnte auch KI nutzen, um einen Text zu erstellen. Zum Beispiel einen Aufsatz.
Sollten wir etwa Angst vor KI haben?
Also man sollte immer misstrauisch sein, weil man kann nie wissen, ob das, was ChatGPT sagt, echt wahr ist oder nicht.
Aber man weiß nie, wer dahinter steckt.
KI kann auch Informationen an Leute senden.
Man sollte schon ein bisschen Angst vor KI haben, weil zum Beispiel bei einer Alexa, da könnte es ja auch mal sein, dass die irgendwie zuhören kann und dann Sachen erfährt, die eigentlich ganz persönlich sind.
KI. Das wird uns alle noch mehr beschäftigen. Es bleibt spannend. Für das Schulradio der Grundschule Bad Münder berichteten die Kinder der Hörkiste.
Ciao, ciao!
Das war ein Bericht über künstliche Intelligenz. Für das Schulradio der Grundschule Bad Münder berichteten Clara Eickmeier, Melek Atasever, Emma Zenker, Emma Bendorf, Ella Kiekdem, Levi Sturm, Melba Pauksch, Kaya Greten und Charlotte Barenbrügge. Gleich gibt es die Kindernachrichten.
Radioaktiv.
Lalipop, Lalipop, oh, lali, 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 Lalipop.
Die regionalen Nachrichten.
Mit Linus. Lüchte. Der Kinder- und Jugendtreff Chili hat ein Osterferienprogramm. Zum Auftakt gibt es eine Osterwanderung für die ganze Familie. Außerdem stehen für T-Shirt bemalen, Tischtennis, ein Kinonachmittag, Yoga und frühlingshaftes Gärtnern auf dem Programm. Auch beliebte Klassiker wie Dartturniere und ein Fußballturnier mit Kindern aus dem Kinderdorf in Schwalenberg sind wieder geplant. Ein besonderer Höhepunkt ist das Hundetraining mit Hündin Lotte, die bereits in der Sozialarbeit eingesetzt wird. Der Abschluss bildet am 10. April ab 15 Uhr ein Jubiläumsfeier zum dreijährigen Bestehen des Chili. Für alle Angebote ist eine Anmeldung über das Buchportal der Website des SOS Kinderdorfs Lippe erforderlich. Hameln. Schulen sind der Schlüssel für eine gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft. Darum ist auch der Austausch darüber wichtig. Die Grünen in Hameln-Pyrmont hatten unter dem Motto "Gemeinsam für die Zukunft unserer Schulen" zu einem bildungspolitischen Abend in das Radioaktiv-Forum in Hameln eingeladen. Und ein gutes Dutzend Interessierte sind gekommen. Als Experten waren die Grünen Landestagsabgeordneten Pascal, Sprecher für Schulpolitiker, und Lena Tschume, Sprecherin für Bildpolitik, zu Gast. Im Mittelpunkt des Abends standen zentrale Herausforderungen und Lösungsansätze für das niedersächsische Schulsystem. Es berichtet Merle Friedrich für Lollipop.
Es ging um zentrale Herausforderungen, aber auch Lösungen der Bereiche Bildung und Schule, vor allem mit Blick auf Niedersachsen. Trotz einer eher kleinen Runde an Gästen wurden ganz unterschiedliche Themen diskutiert. Das ging von Bildungsgerechtigkeit und Inklusion bis hin zu Digitalisierung und Lehrkräften. Dabei ist klar geworden, es gibt eine ganze Reihe an Hürden, an denen die Politik noch arbeiten muss. Das sagt auch Pascal Menn. Er ist niedersächsischer Landtagsabgeordneter der Grünen und Sprecher für Schulpolitik.
Die größte Herausforderung ist, dass unser Schulsystem ziemlich kaputt gespart wurde die letzten Jahrzehnte und entsprechend ist die große Herausforderung, eben deutlich mehr Ressourcen in das System zu bekommen.
Weserbergland. Noch wenige Tage bis zum Osterfest. Mit dem häufigen Tradition Osterfeuer, lodernde Flammen, lachende Menschen. Für viele gehört das Osterfeuer zu Ostern dazu. Doch was für uns festlicher Brauch ist, wird für zahlreiche Wildtiere zur tödlichen Falle. Der NABU Niedersachsen warnt vor den dramatischen Folgen des Osterfeuers für die heimische Tierwelt und fordert ein Umdenken. Die aufgeschichteten Holzhaufen, die oft schon Wochen im Voraus vorbereitet werden, bieten Kleinsäugern, Vögeln, Amphibien und Reptilien einen vermeintlich sicheren Unterschlupf. Besonders zur Brut- und Setzzeit werden die Reisighaufen vermehrt als Nist- und Brutplätze benutzt. Wenn das Feuer angezündet wird, verenden viele Tiere in den Flammen, warnt der NABU. Neben dem direkten Schaden für die Artenvielfalt sieht der NABU auch ökologische Probleme im Abbrennen von Grünschnitt. Große Feuer verursachen eine erhebliche Feinstaubbelastung. Stattdessen empfiehlt die NABU, Holz und Reisig in der Natur zu belassen, wo es als wertvolles Lebensraum dient. Falls dennoch Osterfeuer stattfinden, sollte das Material erst unmittelbar vor der Abbrennung aufgeschichtet werden, um Tiere die Möglichkeit zur Flucht zu geben. Und das waren die Kindernachrichten für heute, Samstag, den 28. März 2026. Vom Schulradio der Grundschule Bad Münder gibt es nun die Fortsetzungsserie Recorvo. Heute könnt ihr den 21. Teil hören. Den Beitrag haben Luisa Rose, Ella Struve und Yusuf Khan Atasever besprochen. Der Erzähler ist Richard Schieb.
Recorvo. Willkommen in der Vergangenheit.
20. Diese Zahl ist schon mal beeindruckend. Seitdem Mia und Sunny das magische Spiel Recorvo hier auf dem Dachboden gefunden haben, sind sie bereits 20 Mal in die Vergangenheit gereist. Unglaublich. Jetzt, kurz vor dem Ziel, steht wieder eine Zeitreise bevor. Nummer 21.
Irgendwie war die letzte Zeitreise zur Ludwigsbahn nach Fürth echt süß.
Weil der Apfel so geschmeckt hat?
Du sagst es. Aber schau mal, Mia. Noch 3 Felder, dann sind wir beim Recorvo-Spiel am Ziel.
Na dann, mit viel Glück. 3. Juhu!
Ich kann's kaum erwarten.
Zu früh gefreut. Das ist ja ein Mistwetter.
Mistwetter? Mia, das ist ein echter Sturm.
Guck mal, wieder Wind, das Wasser peitscht.
Hier, das kenne ich, das ist ein Deich. Mit solchen Erdwellen schützt man sich vor dem Meer.
Mist. Das ist ja matschig hier. Irgendwie ist der Deich total durchgeweicht.
Mia, das ist kein Hochwasser mehr. Das ist eine Sturmflut.
Sturmflut. Sunny hat recht. Und was für eine. Heute ist Freitag, der 16. Februar 1962, also 59 Jahre vor unserer Zeit. Die beiden Mädchen sind in Hamburg gelandet. Vielleicht wisst ihr, dass Hamburg über den Fluss Elbe mit der Nordsee verbunden ist. Jedenfalls drückt jetzt gerade das Sturmtief Vinzinette mit seinen gewaltigen Windböen das Wasser der Nordsee in die Elbe und an die mit Deichen geschützten Ufer der Stadt Hamburg. Aber die Deiche scheinen der Wucht der Sturmflut nicht gewachsen zu sein.
Hey, ihr da, was macht ihr hier?
Hallo, wir schauen uns die Sturmflut an.
Das ist Sunny. Ich bin Mia. Und wer bist du?
Ich bin Helmut. Ihr müsst hier schnell weg.
Ja, aber wieso?
Der Deich bricht gleich.
Und dann? Was passiert dann?
Dann steht der ganze Stadtteil Wilhelmsburg unter Wasser.
Wilhelmsburg? Das ist doch in... Na, sag schon, in...
Nein, Hamburg. Los jetzt, komm. Wir sind in Lebensgefahr. Hier, nimm schnell eine Pfeife. Dann könnt ihr Hilfe holen, wenn ihr sie braucht.
Danke, Helmut.
Sunny, wir sollten das doch wirklich ernst nehmen. Der Rabe könnte jetzt nicht schaden. Wo bleibt er nur?
Oh nein, der Deich ist gebrochen. Lauf!
Oh, der Rabe, jetzt aber schnell. 3, 2, 1, Recorvo. Meine Herren, das war echt knapp.
Die Sturmflut hatte es aber in sich.
Zum Glück brauchen wir die Pfeife von Helmut jetzt nicht mehr.
Oh, hör mal. mal, das Spiel meldet sich.
Glückwunsch! Ihr seid am Ende des Spiels angekommen. 21 magische Rekorvo-Zeitreisen der ersten Staffel liegen hinter euch. Freut euch auf die zweite Staffel. Auf Wiedersehen in der Vergangenheit.
Mia, das heißt, es geht weiter. Super!
Na, eigentlich wisst ihr ja jetzt schon alles Wichtige. Vielleicht sollte ich euch aber noch erzählen, dass die Sturmflut in Hamburg 1962 315 Menschen das Leben kostete. Der junge Helmut hat die Katastrophe aber glücklich überstanden. Er konnte mit seiner Trillerpfeife ein Rettungsboot zu sich lotsen. Macht es gut!
Das waren Luisa Rose, Ella Struve und Yusuf Khan Atasewa vom Schulradio der Grundschule Bad Münder. Die Serie hieß Rekorvo. Heute ging es um die Sturmflut in Hamburg.
Radioaktiv. Wohin? Wohin?
Jetzt kommen die Veranstaltungstipps mit Anto Kulle. Zum 21. Mai lädt der Hefehof heute und morgen zu einem besonderen Wochenende ein. Mit einem Osterbazar in der Shopping Mall und einer SUV-Autoshow auf dem Außengelände ein. Wer gerne mehr über aktuelle geländetaugliche Fahrzeuge wissen möchte, kann sich an diesem Wochenende auf dem Hefehof einen Überblick verschaffen. Gleichzeitig findet in der Mall der traditionelle Osterbazar statt. Dort werden allerlei schöne Osterartikel und Kunsthandwerk angeboten. Die Zeiten sind heute noch bis 17 Uhr und morgen von 11 bis 17 Uhr. Am Ostersonntag gibt es ab 14 Uhr ein buntes Programm im Emma-Auen-Park in Lüchte, bevor ab ca. 21 Uhr der Osterräderlauf mit anschließendem Feuerwerk stattfindet. Ab ca. 22 Uhr gibt es die Osterdisco im Festzelt im Emma-Auen-Park 10. Der Eintritt der gesamten Veranstaltung beträgt 10 Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahren haben freien Eintritt.
Am 11.04. veranstaltet die Garten AG des Albert-Einstein-Gymnasiums in der Stadtgalerie Hameln von 10 bis 15 Uhr den Biber-Aktionstag. Im Weserbergland sind die Biber los. Dort erwarten euch spannende Aktionen rund um den pelzigen Landschaftsgestalter, wie das 1, 2 oder 3 Biber-Quiz, eine Ausstellung, Infotafeln, Biber-Basteln und leckere Biber-Muffins. Ich kann sie euch empfehlen. Mehr wird nicht verraten. Lasst euch überraschen und kommt vorbei.
Wir freuen uns auf euch.
Bei allem, was ihr auch macht, wünscht euch die Lollipop-Kinderredaktion viel Spaß.
Ihre Veranstaltung unter hameln 6x5 oder an info@radio-aktiv.de.
Und das war's heute auch schon wieder mit Lollipop, dem kunterbunten Kindermagazin, jeden Samstag zwischen 13 und 14 Uhr. Diese Sendung hat Ralf Vogelsberg zusammengestellt und zusammen mit Eike Morgenstern betreut. Aus dem Studio verabschieden sich Ante
und Linus
am Mikro und Ralf Vogelsberg an der Technik.
Wir wünschen euch schöne Osterferien!